Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Herzlich willkommen zu der zweiten Folge. In dieser Folge geht es um folgende Themen. Punkt 1. Warum du dein Wissen stets teilen solltest, um die Atmosphäre und den Wissensstand bei dir im Team immer up-to-date zu halten. Punkt 2. Wie dir ein Mentor bei deinem Erfolgsweg viele Dinge einfach verkürzen kann und warum es heutzutage so essentiell wichtig geworden ist, einen eigenen Mentor an der Seite zu haben. Und Punkt 3. Transparenz zeichnet dich aus und baut vor allem Vertrauen bei deinen Kunden, Patienten, Geschäftspartnern und allen anderen, die mit deiner Unternehmung zu tun haben.
Also eine ganz wesentliche Anlaufstelle ist die DGEZ, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ästhetische Zahnmedizin. Mhm. Das ist auch die einzige Gesellschaft, die auf wissenschaftlicher Basis arbeitet. Und die Fortbildungen sind dort sehr hochkarätig. Wir reisen da oft nach Westerburg zu Fortbildungen. Und Dr. Reusch und sein Team, beziehungsweise Referenten, die er eingeladen hat. Das ist also nicht so, wenn man jetzt einen Kurs macht oder so, dass da ist jetzt ein Referent und erzählt ein bisschen was und dann zeigt er mal ein bisschen was. Das ist nicht der Fall, sondern da diese Hands-on-Kurse, die es da gibt, die auf kleine Personenkreise beschränkt sind, die werden betreut meistens von zwei Zahnärzten und noch einem Techniker dazu. Mhm. Also es ist eine unglaublich intensive Fortbildung. Und cool. Es geht immer darum, was die täglich machen in ihrer Praxis vor Ort und dass sie das dann umsetzen, zeigen, wie man das umsetzen kann. Das ist wie ein Kochkurs im Grunde genommen, was man dann mitnehmen kann und zu Hause dann anwenden. Das ist zum Beispiel in meinen Augen eine ganz wesentliche Anlaufstelle. Ansonsten, wenn man lange noch in der Branche ist, dann kennt man nach und nach die Leute, die wirklich gut sind und
die echten Koryphäen im Werk.
Mhm. Genau.
Und ansonsten sind wir halt auch ist mein Vater sehr erfahren und wir gucken immer, dass das Team fortgebildet wird und man einzelne Techniker zur Fortbildung schickt. Ansonsten machen wir das auch häufig, dass wir intern fortbilden, eine Kamera am Arbeitsplatz und dann kann jeder mal über den Bildschirm gucken und ändern dann halt gewisse Sachen an und bilden dann halt, mein Vater bildet die Techniker dann halt intern auch fort, ne? Weil das Wissen auch einfach da ist.
Ja, das ist, bei uns ist es offen. Das Know-how wird offen transferiert und das findet im täglichen Arbeit statt, an jedem, auch an den einzelnen Werkstücken. Wenn es bestimmte Arbeitsschritte gibt oder der Techniker rückfragen, wie setze ich das jetzt um oder er hat einen bestimmten Arbeitsschritt gemacht und ich sage, das und das muss noch geändert werden, dann gibt es eine entsprechende fachliche Erklärung dazu mit Hintergrund und warum. Ja. Und so fließt bei uns das Know-how permanent. Deswegen haben wir auch eine kleine Gruppe. Deswegen, wir können nicht größer werden wie 10, 11 Leute. Wir haben 9 Arbeitsplätze im Betrieb, weil ich aus Erfahrung weiß, wir waren schon mal 12, ein wirklich hoher Qualitätsstandard ist oberhalb von 10 Personen nicht zu halten. Mhm. Es geht zu viel Kommunikation verloren, es muss eine zu hohe Stückzahl gemacht werden, es müssen zu viele Dinge ausgeliefert werden, die nicht top sind. Und das geht nur im kleinen Team. Und das geht mir auch nur, wenn man sich mal was zurufen kann oder fragen kann, nicht alle in verschiedene Räume verteilt sind. Deswegen auch unser Laborkonzept, dass wir 9 Arbeitsplätze nur haben. Und weil das ist mir sehr wichtig. Denn je mehr man über seinen Beruf weiß, umso besser auch man seine Materialien beherrscht und diese versteht, umso mehr Freude hat man einfach an seiner Arbeit.
Klar, natürlich. Ja, Benjamin, wie sieht das bei dir aus, bei dir in der Branche?
Ja, anfangs hat man natürlich immer auf Empfehlungen und Zurufe sich die Fortbildung ausgesucht, ja, auch in verschiedensten Bereichen und hat dann Tipps von Kollegen gekriegt, guck dir mal den an, guck dir mal den an. Es gibt bei uns zentrale Anlaufstellen, auch größere Zentren, wo eben Fortbildungen gemacht werden. Und irgendwann hat er eben der Wolfgang mir diese DGEZ, die Fachgesellschaft, vorgestellt und hat gesagt, Mensch, guck dir das doch mal an, sprich doch mal mit den Leuten, die da sind, gerade auf dem Jahrestreffen. Und habe das dann auch völlig vorbehaltlos gemacht und war eigentlich begeistert vom Umgang miteinander, von dem Know-how, was da herrscht. Und der Dr. Dieter Reusch aus Westerburg, der da eben elementar als Gründer mit raus hervorgeht und auch als hohes Standesmitglied in der Fachgesellschaft, bietet unheimlich viele Fortbildungen an zusammen mit seinem Team und habe da schon sehr viele gemacht und bin auch immer noch dabei, werde auch dieses Jahr noch 3 Wochenenden oder 4 Wochenenden da sein, einfach um das Know-how abzugreifen, weil das ein sehr zentraler Anlaufpunkt ist und eben, wie der Wolfgang beschrieben hat, auch tolle Fortbildungen sind und man da unheimlich viel lernen kann. Und habe auch noch darüber eine Kollegin aus Köln kennengelernt, von der ich sehr, sehr viel halte und die unglaublich ist im Umgang mit Patienten, in dem, was sie weiß und was sie kann und die auch ein Wissen hat, was, glaube ich, manchmal 10 Zahnärzte nicht in einem Arbeitsleben zusammentragen können. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Und die habe ich mehr oder weniger als meine Mentorin auserkoren. Sie hat sich irgendwann der Rolle mehr oder weniger fügen müssen und kriegt da auch immer tolle Tipps und formuliere auch bei ihr in den Ferien, dass ich einfach nochmal so abgreife, wie macht sie das, wie wäre sie rangegangen und wir diskutieren dann auch Fälle. Ja, und bilde mich eben auf die Art und Weise fort. Natürlich gibt es auch immer mal Dinge, die jetzt gerade bei Corona man sich online angucken konnte, aber das ist eben nicht zu vergleichen mit Dingen, die man direkt sieht oder eben wie in Westerburg dann auch händisch nochmal selber durchgeführt werden in irgendeiner Art und Weise. Und das sind so die Wege, wo ich mir das Know-how hole, was natürlich nur möglich ist, dass ich, also dadurch, dass ich mehrere Wochenenden und teilweise auch die Freitage dann im Jahr weg bin, ein tolles Team habe, was im Hintergrund dann eben die Dinge in der Praxis noch regelt, sei es jetzt das Aufrüsten wieder, alles aufstocken, Material und Praxispflege und auch Verständnis dafür haben, dass ich so oft unterwegs bin und eben meine Frau, die ähnlich wie beim Wolfgang das Ganze im Hintergrund macht, was man auch gar nicht so sieht, mir toll den Rücken frei hält, mich unterstützt. Manchmal ein bisschen schimpft, dass ich zu viel für Fortbildung ausgebe, aber das ist halt dieses Know-how, das muss man sich halt eben hart erarbeiten und auch bezahlen. Und das, denke ich, ist eine ganz gute Kombination dann.
Absolut.
Es ist ja auch so, zum Beispiel, wenn Ben zur Fortbildung fährt und am Donnerstagabend losfährt und die Fortbildung 2 oder 3 Tage, manchmal auch noch bis zum Sonntag, Montag wieder in der Praxis steht, es ist ja, der Freitag ist auch voller Verdienstausfall da. Also
ja,
kein Umsatz, außer ein bisschen Prophylaxe bei uns im Betrieb auch nicht. Okay, schüttelt gerade den Kopf, das konnte man hier nicht so deutlich sehen. Und bei uns wird weiter produziert. Ne? Und ich bin dann zwar aus dem Hause oder Janik ist dann aus dem Hause zur Fortbildung oder der Techniker, aber es wird eben weiter produziert.
Und da ist halt auch ein starkes Ziel im Rücken, das halt weiter alles herstellt und
läuft hier Vollgas weiter und die Kunden werden entsprechend betreut. Und wenn wir hier so von Fortbildung reden, dann ist das nicht einfach, ja, ich gehe mal zur Fortbildung. So, es ist schon Fortbildung auf sehr, sehr hohem Niveau. Das ist wirklich schon oberste Schublade und die Anforderungen sind dann auch entsprechend hoch. Und was ich nochmal erwähnen möchte, ist eigentlich, egal welchen Beruf man macht oder ob es jetzt ein Zahntechnik ist, Zahnmedizin oder irgendwas anderes macht, wenn man in seinem Beruf, oder ich kann für die Zahntechnik eigentlich nur sprechen, wirklich weiterkommen will auf sehr, sehr hohem Niveau, dann braucht man einen Mentor. Weil die Unterschiede im Know-how sind zum Teil so groß, dass selbst wenn man viele, viele Jahre Fortbildung gemacht hat, sehr viel Erfahrung hat und diese Dinge eigentlich kann, einen entsprechenden Mentor hat, der nochmal in einer anderen Liga spielt und dass man da so viel noch von lernt, das ist unglaublich und man kann sehr, sehr viel dadurch abkürzen. Das heißt, man muss nicht die ganzen Fehler machen und lernen, bezahlen, die der andere schon gemacht hat. Es gehört natürlich zum Mentor, gehört natürlich auch immer dazu, dass der bereit ist, das zu tun. Und das tun diese Mentoren auch nur bei Menschen, wo die wirklich wissen, die haben Biss, die sind dahinter, die wollen kämpfen, die wollen wirklich vorwärts kommen. Und ansonsten ist es sehr schwierig, diesen Weg zu gehen. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil es ist so viel Know-how mit verbunden. Das ist nicht mal eben so gemacht.
Ja, klar. Also das ist ein guter Punkt, zu dem wir auch als nächstes kommen. Die Fehler, die man am Anfang macht. Und vielleicht vorweg, das Thema Unternehmertum oder generell mit einer Tätigkeit anzufangen, wo man vorher vielleicht nichts von wusste oder sich nicht damit beschäftigt hat, sieht ja immer vor, dass du investieren musst, zeitlich, geldlich und auch wie du von der Person bist, dass du dich halt komplett zurücknimmst und mal am Wochenende sagst, okay, ich muss jetzt mal ein paar Sachen nacharbeiten oder ich muss jetzt meine Unterlagen sortieren. Das sind Dinge, die viele Menschen nicht sehen, aber so wie du es gesagt hast, Wolfgang, das sind die Dinge, die letztendlich ausmachen, wer sehr gut ist oder wer Durchschnitt ist. Und mit der Zeit wird sich das immer mehr zuspitzen, denke ich. Und die Menschen heutzutage sind ja viel offener. Sie vergleichen viel mehr. Sie lesen sich Berichte durch. Sie sammeln Feedbacks ein und schauen, was sind da für Feedbacks, und gehen nicht mehr klassisch einfach nur so hin. Und ich glaube, wenn da jeder wirklich in seiner Branche aktiv dranbleibt und versucht, immer jeden Tag 1% besser zu werden, dann ist es für alle Branchen nur vorteilhaft. Zu dem Punkt, größten Fehler am Anfang. Janik, bei dir ist es vielleicht am aktuellsten von der Zeit her. Was waren so die ersten Fehler, die du vielleicht mit Berufsbeginn gemacht hast, wo du sagen würdest, okay, im Nachgang würde ich das vielleicht ein bisschen anders angehen?
Genau, ja, also bei mir, das, was ich vorhin schon mal angeschnitten habe, vielleicht eventuell ein bisschen jung gewesen und vielleicht nochmal ein Jahr Schule mehr gemacht oder zwei oder so. Aber prinzipiell ist das jetzt alles gut, so wie es gelaufen ist und so. Und ich bereue auch nichts. Und ich habe meine Ausbildung ja hier gemacht. Ja. Das ist ja auch so ein Punkt, wo ich im Nachgang sage, okay, mein Vater hatte das da echt nicht leicht mit mir. Dadurch, dass ich das entsprechende Alter noch nicht hatte und man in dem Alter so zwischen 16 und 18 beziehungsweise 19 noch so ein bisschen querulant ist, sag ich mal, wäre das vielleicht besser gewesen, hätte ich irgendwo anders eine Ausbildung gemacht, um da andere Struktur noch drin zu haben. Aber das haben wir nachher, wo meine Ausbildung so gut wie zu Ende war, am Ende der Ausbildung, wo ich dann nachher Stück für Stück mal mehr Biss entwickelt habe, was wahrscheinlich auch noch am Alter lag, des Öfteren in anderen Laboren hospitiert und gesehen habe, wie es da läuft, in großen Laboren, also in extrem großen Laboren. Ich war einmal in Koblenz in einem großen Labor, wo die aktuell, ich weiß nicht, wie der letzte Stand, aber 120 Mitarbeiter haben. Und das ist halt nochmal was ganz anderes in der Zahntechnik. Und von daher weiß ich es echt zu schätzen, wie ich jeden Tag arbeiten darf. Und ich weiß unsere Räumlichkeiten zu schätzen. Ich weiß unser Team extrem zu schätzen. Und ich habe super Kollegen und wir kriegen meistens auch immer alles zusammengewuppt und nur deswegen kriege ich es auch immer hin, neue Techniken umzusetzen und neue Verfahrensweisen und Herstellungswege und Materialien zu testen. Ich kriege von Firmen häufig Materialien noch zugeschickt zum Testen, die neu auf dem Markt sind oder Fachartikel und ja, aber es geht halt alles nur, wenn man ein gutes Team hat und auch vernünftig zusammenarbeitet. Okay. Und ja, genau.
Ja, interessant. Benjamin, wie war es bei dir mit der Praxis? Die ist ja jetzt gar nicht so lange her, als du sie übernommen hast. Was waren so Punkte, wo du sagst, okay, im Nachgang hätte ich es vielleicht ein bisschen anders gemacht?
Naja, also ich glaube, um auf diesen Fehler nochmal zu kommen, dadurch, dass ich an der Universität länger gearbeitet habe und auch in der Praxis war, wo ich jetzt betriebswirtschaftlich überhaupt nicht so den Einblick hatte, hatte ich so dieses naive und dumme Denken. Also man muss natürlich, wie du schon sagtest, eben diese hohen Investitionen leisten und hatte diese Naivität zu sagen, ich kann allen oder versuche allen Menschen zu helfen, versuche modern und qualitativ hochwertig zu arbeiten und die Patienten zu versorgen, egal in welcher Art und Weise der Therapie, und kann das auf kostenneutral für den Patienten machen oder als Kassenleistung den Patienten machen, wenn er es einfach nicht zahlen kann oder zahlen möchte. Und das ist einfach ein Wunschdenken, was wir haben. Meines Erachtens ist unser Kassensystem heute stark veraltet. Auch die Honorierung, und auch wenn immer noch dieses Vorbild herrscht bei den Patienten, die Zahnärzte fahren alle Porsche und haben 17 Häuser und zwei Geliebte und ein schnelles Mutterboot, ist es eben so, dass es heutzutage auch betriebswirtschaftlich hart kalkuliert werden muss, dass ich aufgrund des Betriebes eben nicht nur für mich verantwortlich bin, sondern auch dafür für meine Mitarbeiter, die eine tolle Arbeit leisten und auch dafür honoriert werden müssen und sollen, und dass wir eben unheimlich hohe Kostenstrukturen haben, auch Materialien. Wir verwenden unter anderem für Füllungen Material. Wir brauchen zwar immer nur einen Tropfen, aber wenn man das hochrechnet, kostet das auf den Liter 12.000 Euro. Und das sind eben Dinge, das kann man nicht als Kassenleistung anbieten. Man muss sich Zeit nehmen, das ist sehr aufwendig in der Verarbeitung. Und das sind eben so dieses Denken, was ich damals hatte, du kannst jedem sofort sehr hochwertig helfen und das kostenneutral, das ist einfach heutzutage so nicht machbar, sondern es ist tatsächlich, wenn der Patient was Hochwertiges haben möchte und was Modernes, dann muss er eben auch bereit sein, dafür was zu bezahlen.
Ja, ja klar, natürlich unheimlich wichtig. Wolfgang, was würdest du sagen, was würdest du anderen mitgeben, vielleicht speziell in deiner Branche, worauf sie achten sollten, wenn sie diesen Schritt wagen und in die Selbstständigkeit gehen?
Tja, dann stellt sich zuerst mal die Frage, würde ich das überhaupt jemandem empfehlen?
Okay, das ist schon mal eine Ansage.
Aus dem ganz einfachen Grunde, ich will mal so rum anfangen. Ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ungefähr alle anderthalb Jahre in einem anderen Betrieb gearbeitet, von dem ich hoffte, dass er qualitativ besser ist wie der vorige, weil ich dem vorigen mich in das Know-how eingearbeitet habe und dann wieder unruhig wurde und dachte, ich könnte, hätte Ideen und wüsste, wie der Chef das besser machen kann. Und also ich hätte langfristig, ich bin zwar ein absoluter Teamplayer und arbeite unheimlich gerne im Team und mit meinen Leuten, aber ich hätte niemals ewig zweiter Mann irgendwo sein können. Ich habe jedenfalls 11 verschiedene Betriebe kennengelernt und ich habe keinen Chef gefunden, der mir am nächsten Tag garantieren kann, dass mein Arbeitsplatz voll Arbeit schält. Und von diesen 11 Betrieben war eine Chefin dabei, mit der hätte ich arbeiten können langfristig. Alle anderen waren mittlerweile durch ihren Beruf recht zynisch geworden und verbittert. So, von daher hätte ich eigentlich gar keinen Grund gehabt, mich selbstständig zu machen, von dem, was ich schon beobachtet habe. Aber es ist halt dieser innere Drang, immer was machen zu wollen und die Dinge gestalten zu wollen und in einem Umfeld arbeiten zu wollen, das so ist, wie ich es mir vorstelle, nicht so, wie ich es in vielen Betrieben kennengelernt habe. Das war einer der Hauptgründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil es blieb mir einfach nichts anderes übrig. Und jetzt kommt halt der springende Punkt. Wenn man als Angestellter oder Führungskraft arbeitet, glaubt man, das alles zu können, aber man vergisst, dass der Chef das Laufgitter, in dem man sich bewegt, hinstellt. Und plötzlich ist dieses Laufgitter weg. Im Netz im doppelten Boden gibt es auch nicht mehr. Das heißt, es hängt wirklich zu 100% an einem selbst. Und das in der heutigen Zeit alleine hinzukriegen, halte ich für fast unvorstellbar. Es ist wie die Konstellation bei Ben, dass seine Frau das Praxismanagement macht. Bei mir ist es meine Frau, die die komplette kaufmännische Leitung macht, die ganzen Zahlen durcharbeitet, organisatorische Dinge regelt, Personalwesen regelt, die Dinge mit dem Steuerberater und hat man nicht gesehen. Ja, also es ist wirklich extrem viel dran. Den Unternehmer erkennt man erst, wenn er sich zum Unternehmer gemacht hat, vorher nicht. Also es ist, wenn jemand leitender Angestellter ist oder nochmal Angestelltenverhältnis, kann man nicht sagen, ob er zum Unternehmer taugt oder nicht, sondern er muss diesen Sprung machen und dann muss er Gas geben. Und wenn man dann vorher nicht schon gewohnt war, 12-14 Stunden mal zu arbeiten und das nochmal 6 Tage die Woche oder 7 Tage die Woche, braucht man sich mit diesem Thema nicht auseinanderzusetzen. Es ist heute auch der Trend, dass viele Leute sich nicht mehr selbstständig machen wollen, weil die Auflagen, Regularien so hoch sind. Und unsere Branche ist auch in einem brutalen Umbruch. Das heißt, die Großbetriebe werden größer, die kaufen immer mehr Betriebe auf und vergrößern sich dadurch, holen sich dadurch neue Kundenkreise ran. Dann gibt es eben Betriebe bei uns, die spezialisiert sind und bestimmtes Know-how haben und umsetzen können, auch eine bestimmte Kommunikation mit den Kunden, die das wünschen. Und die Mitte, die stirbt weg, komplett. Und das war früher der wesentliche Anteil der Zahlung. Mhm. Also die verschwindet.
Ja, und denn um sich selbstständig zu machen, musst du erstmal diese ganzen Fortbildungen machen und dieses Qualitätsniveau zu erreichen, wo wir aktuell sind, weil wenn man sich frisch selbstständig macht und du hast dieses Niveau nicht und die ganzen Fortbildungen. Mein Vater hat ja über Lebenszeit so viele Fortbildungen gemacht, was ich alles an Wissen denn auch einfach mitnehme. Mhm. Wenn du das jetzt als frisch Selbstständiger alles machen willst, dann musst du diese ganzen Fortbildungen noch nebenbei zu machen, um dich von anderen abzusetzen, um nicht zu sagen, ja, okay, letzten Endes kommt, warum soll ich denn jetzt bei dir stellen? Du hast dich gerade frisch selbstständig gemacht, ja, möchtest jetzt mit einem günstigen Preis kommen, kannst du aber nicht halten, wenn du, keine Ahnung, 4 Angestellte hast und das sind alles andere sind Großbetriebe, dann muss man mit der gewissen Qualität und seinem Wissen punkten, wo aber extrem viel Arbeit und Zeit hintersteckt, ne? Wo es für mich in meinem Falle deutlich einfacher ist, weil ich auf dieses ganze Wissen zurückgreifen kann. Klar. Und das nochmal ein anderer Punkt ist, ne?
Genau. Also es ist einfach, um deine Frage nochmal zurückzukommen, was kann man mitgeben, was kann man sagen? Zahntechnik, Zähne herstellen kann heute jedes Labor. Können auch die Großen. Die schieben das in Masse durch. Und das sind dann, wird dann Zähne genannt, es wird auch genau, es wird abgerechnet und man kann das in eine Lücke im Mund reintun und da kann zubeißen und ja, und es stört mich nicht und prima. Das hat mit der Qualität der Arbeit gar nichts zu tun. Und es sagt um die Qualität der Arbeit auch gar nichts aus. Aber was ich eben sagen will, ist, Zähne kann man überall bestellen und überall bekommen. Nur der springende, deswegen kann man nicht Kunden gewinnen. Ja? Wenn du fragst, was soll man jemandem mitgeben, der sich selbstständig machen will? Kunden kann man nicht dadurch gewinnen, dass man sagt, hallo, ich bin Zahntechnik und guck mal, wie toll meine Arbeiten sind. Dann sagt er, super, ich habe schon ganz viele tolle Arbeiten gesehen, das ist alles prima. Der Zahnarzt ist verwoben, wie ich schon eingangs sagte, mit seinem Techniker. Das geht so ineinander über und deswegen besuchen wir auch zusammen diese hochkarätigen Fortbildungen. Weil wenn Ben was sagt zu mir, ich hätte gern das und das, klar, und verwende zwei Schlüsselbegriffe, dann ist hinter diesen zwei Schlüsselbegriffen ein Berg an Know-how. Mhm. Und da muss ich verstehen, was er will. Und genauso ist es umgekehrt. Wenn ich ihn ansprechen, muss er verstehen, worüber ich rede. Und deswegen muss man auf diesem Niveau die Fortbildung in jedem Fall zusammen besuchen, damit man seine Probleme lösen kann. Weil der entscheidende Punkt ist nicht, heute Zähne herzustellen, sondern der entscheidende Punkt ist, sie so herzustellen, wie der Patient sie haben will, mhm, und wie der Zahnarzt es braucht. Und das Problem, das der Zahnarzt hat, zu lösen. Es ist immer so, dass der Zahnarzt in irgendeiner Form seine Prothetik optimieren möchte. Und das muss man rausfinden. Man muss gucken, wo drückt der Schuh. Nicht sagen, ich kann Zähne herstellen. Sagt er, ja, ist toll. Das, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, weil du bist ja Zahntechniker. Sondern muss herausfinden, genau wo drückt der Schuh und kann ich das Problem lösen. Und das ist eben aufgrund unseres großen Know-hows und Erfahrungsschatzes das, was wir können. Wir können wirklich punktuell abfragen und gucken, wo drückt's. Und dann können wir ganz klar sagen, wir können das Problem lösen oder wir sind nicht der richtige Geschäftspartner. Und das ist eigentlich so heute der springende Punkt. Man kann sich nicht einfach erfolgreich selbstständig machen, indem man sagt, ja, ich bin Zahntechniker, ich mache jetzt ein Labor auf und da sind Zahnärzte, die brauchen Zahnersatz gemacht und so und das war's denn. Das ist nicht der Fall, zumal sich auf der Seite der Zahnmediziner das extrem verändert. Wir haben eine extreme starke Feminisierung, das heißt, die Studiengänge sind zum Teil bis zu 100% feminin belegt und da gibt es andere Schwerpunkte, andere Interessen. Wer sich grundsätzlich, die gehen gerne ins Angestelltenverhältnis, was auch nachvollziehbar ist, weil Männer können nach wie vor keine Kinder kriegen. Diese göttliche Gabe haben nur die Frauen. Und dadurch bestehen dort auch andere Interessen. Ja, wenn jetzt jemand so wie Ben, der sich zum Beispiel selbstständig macht, ich sage das jetzt einfach mal so im Raum, der gibt Gas. Der will 100% und gibt Feuer und arbeitet und arbeitet und macht und tut. Und bei den Zahnmedizinerin ist natürlich diese Work-Life-Balance, wie das heute so gesagt wird, natürlich mit im Vordergrund. Und die müssen auch gucken, wie sie ihren Tag sortieren, wenn sie Kinder haben oder Kinder bekommen wollen. Das muss alles irgendwie sortiert werden. Das heißt, die spezialisieren sich immer mehr in eine Richtung. Und diese breiten, aufgestellten Praxen, die zwar auch Schwerpunkte haben, die gibt es nicht mehr so viel. Sondern es gibt größere Zentren, wo jeder so seinen Bereich macht. Und von daher verändert sich auch die Landschaft in der Zusammenarbeit mit den Kunden. Die Fortbildungslandschaft verändert sich und jetzt aufgrund Corona sowieso.
Natürlich.
Wird also viel mehr digital gemacht. Ne?
So, ja. Absolut. Ja, sehr, sehr spannende Punkte. Und ich glaube, jeder kann es nachvollziehen. Und das ist auch ein Stück weit branchenübergreifend. Kann sich, glaube ich, jede Branche damit ein wenig identifizieren, dass das Thema wirklich nicht zu einfach gedacht werden kann und dass da wirklich ein Rattenschwanz dranhängt und das Thema, was ihr ja habt hier bei euch im Labor, ist ja die Zeit. Ihr habt ja viel mehr Zeit schon investiert und könnt ja ganz anders auftreten als jetzt ein Zahntechniker, der sich morgen selbstständig macht. Das muss man ganz klar sagen. Und der Punkt mit dem Mentor ist ja schon mal die richtige Richtung, oder dass man einfach mal schaut, okay, wo kann man reingehen und vielleicht erstmal Erfahrungen sammeln, bevor der nächste Schritt kommt, dass man das wirklich immer aktiv vorantreibt und sagt, okay, wenn du die Vision hast, dann fang erstmal klein an, Stück für Stück und bau dir dann dein Wunschszenario peu à peu auf. Ne? Ja, kommen wir zu dem nächsten Punkt vielleicht, zum Thema Tipps und Tricks für eure Kunden. Was könnt ihr euren Kunden als Tipp oder als Trick mitgeben, wenn Sie in einer Situation sind, die ihr vielleicht täglich miterlebt, was ist zu beachten?
Und schwierige Frage.
In Bezug auf was?
Nehmen wir zum Beispiel, der Kunde ist zum Beispiel bei dir in der Praxis und möchte sich jetzt, was ja aktuell ziemlich gehypt ist, die Zähne heller machen. Mhm. Und sagt, okay, Klassiker, ich möchte es so hell wie möglich haben und so wenig wie möglich dafür bezahlt. Mhm. Was gibst du ihm als Tipp mit?
Also was ich immer ganz wichtig finde, überhaupt bei der ersten Patientenbindung oder bei der Patientenbindung an sich zum Zahnarzt, das ist eine sehr intime Geschichte. Das heißt, man muss sich wirklich den Zahnarzt immer angucken. Da können noch so viele gute oder schlechte Kritiken irgendwo sein im Internet, was ich sowieso immer sehr kritisch sehe. Sondern muss ich wirklich angucken, kann ich mit dem Menschen, liege ich mit dem irgendwo auf einer Wellenlinie und da der Patient mich in den Mund gucken lässt, was ja doch sehr intim ist, auch für viele. Manche schämen sich aufgrund verschiedener Dinge, was jetzt so meines Erachtens auch gar nicht immer sein muss, aber es ist, wie gesagt, doch ein intimes Thema. Wichtig ist, egal was man macht, dass eine grundsolide Diagnostik vorliegt. Das heißt, klar kann man jetzt sagen, wenn der Patient kommt, ich hätte gerne hellere Zähne, ich pappe dem Patienten zwei Schienen rein und sage, hier ist das Material, mach das mal. Mhm. Ich denke, je nach Verfahren, egal bei welcher Therapie, muss man Patienten eben aufklären über die differenzialtherapeutischen Sachen. Das heißt, was gibt es für Alternativen? Macht es überhaupt Sinn? Ich meine, Krone zum Beispiel, die aus Keramik ist, da kann ich 14 Jahre was draufschmieren, die werde ich nicht heller bekommen aufgrund der Materialverarbeitung. Und auch natürliche Zähne können eben Vorbelastung haben oder irgendwelche versteckten Dinge, die dann auch, ich sag mal, zu Beschwerden führen können, wenn es jetzt beim Bleaching ist, dass sie empfindlich werden, weil es zu aggressiv ist oder dass sich eben Füllungen nicht mitverfärben. Und klar gibt es immer jemanden, der es billiger macht. Das ist, denke ich, in allen Branchen so. Die Frage ist nur, möchte ich es billig oder möchte ich es vernünftig? Und auch ich habe bei manchen Dingen immer versucht, es möglichst billig zu machen oder zu kriegen. Und ja, wer billig kauft, kauft zweimal, ist, denke ich, ein Stichwort, was ganz gut funktioniert bei diesem Thema. Und das, denke ich, ist wirklich, also zum einen spielt das Menschliche eine Rolle und dass man, egal was man macht, wirklich eine vernünftige Diagnostik voranstellt, dass man auch sagt, wir haben ein vorhersagbares Ergebnis, das und das kann uns erwarten und dass man dann ehrlich miteinander kommuniziert.
Okay, also wirklich aktiv nachzufragen, welche Alternativen habe ich auch, wo geht die Reise hin und zeig mir doch einfach mal auf.
Genau.
Ja, okay, alles klar, interessant. Wie sieht's bei euch aus?
Was würden wir dem Kunden empfehlen? Oder was?
Nehmen wir zum Beispiel auch wieder den Endkunden, der jetzt seine Schiene zum Beispiel kriegt. Worauf ist für ihn zu achten, wenn er auf euch zukommt? Was sollte er beachten? Was hat er vielleicht woanders nicht, was er bei euch hat?
Wichtig,
da muss man eine Sache in der
Branche, genau, dass der Endkunde immer im Beispiel jetzt Ben ist. Also Wir haben mit dem Patienten ja, wir haben zwar den Namen vor uns, wir haben das Gesicht vor uns, wir sehen immer alles, aber der Patient ist schlussendlich nicht unser Endkunde, sondern,
okay, klar, natürlich,
genau, der Behandler. Ne? Das ist eine ganz klare rechtliche Frage. Also wir haben keine Patienten. Ben hat Patienten, er ist Arzt, wir sind Techniker, wir sind Handwerker, wir haben keine Patienten. Das so rein von der rechtlichen Formulierung einfach mal her. Deswegen müssen wir so komisch einsteigen
auf eine Frage.
Und deswegen verantworten tut der Zahnarzt auch wirklich alles. Alles, was wir machen.
Okay.
Das heißt, klar, wir müssen natürlich gerade stehen für unsere Arbeit und geben Garantie und alles, was dazugehört. Aber die Haftung hat der Zahnarzt.
Okay.
Und der muss es verantworten und der muss natürlich auch sagen, ich mache die und die und die Versorgung. Und dazu muss er dann auch wissen, dass das Labor ihm schon mal sagt, ja, wir können das technisch machen, aber es gibt das und das Problem, weil er ist in der Haftung. Dann möchte er natürlich auch wissen, das, was ich mir gerade gedacht habe, kann auch nach hinten losgehen oder nicht so werden, wie der Patient sich das vorstellt. Und dann muss man dem entsprechendes Feedback geben. Das ist so, das ist unsere Arbeitsweise, das ist nicht immer gewünscht, das ist ganz klar. Unser Kundenkreis wünscht das. Und von da aber zum Thema Schienen, Umgang mit Schienen, Pflege mit Schienen. Was wir an den Schienen anders machen, ist, wir machen die natürlich sehr funktionsorientiert. Und über das Thema Schienen müsste eigentlich Yannick nochmal näher was erzählen. Das
Du hattest noch den ein oder andere Anregung oder Tipp zum, wie man eine Schiene hat, wie man die pflegt und was für Material wir heute verarbeiten.
Naja, also wichtig ist das, was beim Zahnarzt halt auch immer interessant ist. Also Schiene ist ja nicht gleich Schiene. Mhm. Wenn man wirklich was Vernünftiges haben will, also ich kenne es immer nur von Freunden und Bekannten im Kreis, es gibt halt unterschiedliche Arten von Schienen. Viele haben dann meistens immer nur eine einfache, die nach 2 Monaten schon durchgekaut ist und das hat auch immer mit Funktion nichts zu tun und wir sind als Labor ja funktionell und ästhetisch orientiert und in dem Fall bei Schienen ist es ja rein funktionell und da gucke ich ja immer bei sämtlichen Materialien, dass wir immer das Beste verarbeiten, was es momentan und aktuell auf dem Markt gibt und auch am langlebigsten ist.
Genau.
Und ja, also da sind wir bei Schienen jetzt auf so einem hohen Stand, dass man da eigentlich mittlerweile mit dem Auto rüberfahren kann. Das hat nichts mehr damit zu tun mit den einfachen, tiefgezogenen Schienen, die man sonst so kriegt beim Zahnarzt. Das, was beispielsweise jetzt alles die Kasse bezahlen würde, unsere Schienen, da muss der Patient auch einen Aufpreis bezahlen, aber die hält und davon hat er auch lange was und die ist komfortabel, bei Mundtemperatur wird die leicht flexibel und das Material ist halt super. Ne? Also Schienen ist immer so ein extrem großes Thema. Wenn man da wirklich Probleme hat, sollte man da wirklich vernünftig Geld in die Hand nehmen und sich auch in gewisser Hinsicht ein bisschen da orientieren und nicht einfach nur sagen, ja okay, nee, ich nehme jetzt hier eine einfache Schiene, weil das günstig ist. Damit macht man häufig mehr Probleme, was jetzt nicht mein Fachgebiet ist, aber ja, Schienen ist eigentlich immer ein großes Thema. Das habe ich ja alles soweit ausgearbeitet, dass wir die mittlerweile 3D drucken und gar nicht mehr händisch herstellen, sondern dass alles größtenteils digital ist und im Nachgang wird die noch fein adjustiert. Und
da haben wir auch ein Trainingsvideo gemacht für Zahntechniker. Ich meine, das hat jetzt mit dem Endkunden, deinen Patienten, sag ich mal, erstmal nichts zu tun. Da war auch ein Trainingsvideo gemacht zu dem Thema für Zahntechniker, wo du das alles ganz genau nachvollziehen kannst,
ja,
auf dem aktuellsten Stand.
Auch weil das so ein aufwendiges Thema ist.
Fertig. Aber Thema Schienen ist eben, gerade was auch Ben sagte, kraniomandibuläre Dysfunktion. Ich habe schon so viel gesagt.
Also, sag's auf Englisch.
10 Blöcke. Da muss die Schiene schon entsprechend angefertigt sein. Und der Techniker, der die Schiene macht, muss von Funktion Ahnung haben, dass er die Frontexanführung vernünftig einstellt, weil die Schiene soll Kraft aus dem System rausnehmen. Und genau, entsprechend muss ich die anfertigen. Und das geht mit einer reinen Kassenschiene zu Kassenpreisen, ist das einfach nicht umsetzbar. Und deswegen sollte man da schon, wenn man entsprechende Beschwerden hat, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und sich da was Ordentliches machen lassen. Wie pflegst du deine Schiene mal? Ich meine, wir tragen beide nachts eine Schiene aus dem Material.
Okay,
alle drei, ja. Alle
du drei. Auch?
Ich bald, genau.
Und wie pflegst du deine? Ja, also man putzt ja jeden Abend morgens und abends die Zähne, bevor die meisten oder manche nicht seitdem. Morgens und abends unsere Schienen kann man dann einfach mitputzen und dann im laufenden Wasserhahn elektrische Zahnbürste oder normale Zahnbürste,
okay,
und dann vernünftig im Schrank verstauen oder in einem Schächtelchen.
Ja, also nicht ins Wasser legen oder irgendwas. Ja. Das muss man nicht machen.
Genau. Nee, gerade
trocknen lassen,
weil tagsüber dann die Bakterien abstellen. Mhm.
Genau. Das wäre aber irgendwann nochmal ein Thema zu diesen ganzen Covidant-Tabletten und so. Das können wir irgendwann auch nochmal anschauen.
Ja klar, gerne. Aber das sind jetzt nicht Punkte, die ihr zum Beispiel einem Zahnarzt, eurem Kunden weitergibt, wo ihr sagt, hey, darauf ist zu achten, das sind die Punkte. Da sagt ihr dann schon, okay, das ist dein Gebiet oder wie macht ihr das?
Also wir haben für Schienen extra eine Patientenbroschüre. Mhm. Wenn die eine Schiene von uns kriegen, ist immer eine Patientenbroschüre mit dabei, so. Ich wollte gerade schon Wartung sagen, aber zur Pflege einer Schiene immer dabei und zur Lagerung und was er wirklich für ein aufwendiges Produkt kriegt. Also da steckt ja trotzdem immer viel Arbeit hinter. Wir stellen die relativ zügig her, aber dieser Weg dahin,
klar,
dass die so ist, wie sie ist und dass man so eine aufwendige und perfekte Schiene kriegt,
Der war schon lang.
Mhm. Ne? Dieses Thema 3D-Druck ist in der Zahntechnik halt noch extrem frisch und ich habe mich jetzt einige Jahre darüber reingearbeitet und habe mit verschiedenen Druckern gestartet und andere Systeme mich reingearbeitet, bis ich jetzt an dem Start so bin, dass ich sämtliche Materialien da gut verarbeiten kann und auch die Schienen damit wie geschnitten Brot herstellen kann und die echt super sind. War ein langer Weg auf jeden Fall.
Das glaube ich, das ist wahr. Ich habe das Gefühl, wir haben deine Frage noch nicht so richtig beantwortet.
Ja, also
es geht ja so, dass wir unseren Kunden sozusagen als Tipp geben würden.
Genau, also ich hatte es vielleicht anfangs ein bisschen falsch formuliert. Also nehmen wir mal den Patienten weg, den Kunden als Zahnarzt zum Beispiel.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, geht ihr aktiv auf die Zahnärzte zu oder die Zahnärzte auf euch? Wie läuft das?
Das ist unterschiedlich.
Okay.
Also man lernt sich ja Fortbildung kennen und spricht über Themen. Zahnärzte kommen auch zu uns und sagen, wir haben das und das Problem mit unserem Labor, das wollen wir abstellen. Wir haben es versucht, mit unserem Labor abzustellen, war aber nicht möglich. Mhm. Wie würde hier die Lösung aussehen? Dann würde ich eben sagen, wie wir damit umgehen,
okay,
und herausfinden, wo vielleicht sonst noch der Schuh drückt. Aber das wesentliche Problem würden wir dann erstmal lösen. Und der andere Weg ist eben, auf Zahnärzte zuzugehen und zu gucken, ob die Themen, wo wir drauf spezialisiert sind, was wir eben sehr gut beherrschen, ob die das interessiert. Und da geht es eben auch um Arbeiten, große Versorgung, die nicht alle Zahnärzte anfassen, weil ihnen auch der Geschäftspartner fehlt, der das entsprechend kann, das entsprechende Know-how liefert. Und da machen wir Planungen für solche Arbeiten. Und dann ist ein ganz anderer wesentlicher Punkt, dass wir Prototypen anfertigen. Mhm. Das heißt, bevor der Patient vom Zahnarzt das endgültige Werkstück bekommt, kann er mit einem Prototypen Probe laufen oder ihn sich einfach erstmal anschauen und sagt, ich hätte gerne noch die oder jene Änderung. Der Zahnarzt kann für sich feststellen, es stimmt die Bisslage, was ein sehr wichtiges Thema ist, weil es ja dann auch um die Kraftverteilung auf den Schädel geht. Es stimmt die Bisslage, kann er alles überprüfen und der Patient kann Einfluss drauf nehmen. Und wenn der Patient sich immer noch unschlüssig ist, dann geht er mit dem Stück nach Hause und zeigt sich seiner Familie und bespricht das mit dem nochmal. Der Zahnarzt kann dort an den Prototypen und Kunststoff was anbauen oder was wegschleifen, beliebig dran manipulieren. Das war alle sagen, okay, das ist es, was ich habe.
Ja, okay.
Und wir setzen dann genau das um, was erarbeitet und vorher geplant wurde. Und dann weiß der Patient und der Zahnarzt genau am Ende, wenn der endgültige Termin kommt zum Einsetzen, dass da etwas kommt, was so aussieht, wie jetzt auch alle erwartet haben.
Ja.
Dazu gehört natürlich auch bei komplexeren Versorgungen, dass wir es anbieten, dass wir uns die Modelle vorher einmal anschauen und eine funktionelle Analyse an den Modellen machen, um zu sehen, ob die Zahnversorgung, die geplant ist, auch funktionell standhalten wird, dauerhaft. Oder ob es irgendwo Störungen gibt, die vielleicht noch mit beseitigt werden können. Das sind die Tipps, die wir geben. Das entscheiden wir natürlich nicht. Das macht immer der Zahnmediziner. Aber wir sind der Zuarbeiter. Wir sammeln sozusagen Informationen, um ihn bei seiner Arbeit zu unterstützen. Und ein ganz anderer wesentlicher Punkt ist, dass sich viele Zahnärzte einfach damit rumquälen, dass sie an den fertiggestellten Stücken noch schleifen müssen und arbeiten müssen, wiederholte Anproben machen müssen. Das hängt also wirklich definitiv am Labor.
Okay.
Das ist eine Sache, die unsere Kunden so nicht kennen, weil wir die Arbeitsunterlagen unserer Kunden anders lesen und damit anders umgehen, so dass sie am Stuhl möglichst wenig Zeit mit unserer Zahnersatz
brauchen.
Und von daher ist, sag ich mal, selbst wenn man manchmal als Zahnarzt denkt, man kann gewisse Probleme nicht lösen, das ist so, das muss ich so hinnehmen, die Kommunikation mit dem Labor immer wieder suchen. Immer wieder und es wird sicherlich auch jemand geben, der das Problem lösen kann. Und es ist aber wie überall, wenn man sehr kompetenten Geschäftspartner sucht, wird es nicht die billige Schiene.
Na klar.
Wenn es preiswert und billig sein soll, das sind dann die Massenbetriebe, da wird es dann durchgezogen. Da gibt es aber diese fachliche Beratung nicht. Es wird zwar gesagt, dass es die gibt, aber das Know-how ist nicht da und es kann auch nicht gelebt werden aufgrund der Struktur, die dort vorhanden ist. Ja, das wäre so, es ist immer eine Frage, wie die Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner arbeiten will, wie ihren Beruf leben wollen. Mhm. Und da muss man sich dann den passenden Geschäftspartner zu suchen, mit dem man sich da durchkämpfen will. Oder man sagt einfach, nee, ich möchte einfach nur jemanden, der mir das abarbeitet, ich erteile meinen Auftrag.
Dann will ich das Stück wieder haben. Und wenn das nicht passt, dann schimpfe ich mit ihm und sage, was hast du da denn wieder gemacht? Und das war's dann. Und mache ein paar Sitzungen. Der Patient muss öfter kommen. Und das ist in der heutigen Zeit, sag ich mal, gerade bei den Patienten, die sich größere Versorgung leisten können, ein No-Go, dass das nicht funktioniert.
Na klar, natürlich. Ja. Ja, sehr wesentliche Punkte. Da hast du es nochmal gut auf den Punkt gebracht. Danke für die Zusammenfassung nochmal. Wir haben jetzt sehr detailliert über eure Arbeit gesprochen. Was macht ihr dann in eurem privaten Leben? Was macht ihr, wenn ihr nicht mit Arbeit und Weiterbildung beschäftigt seid?
Arbeit und Weiterbildung.
Geht weiter, Teilzeit.
Irgendwann muss man ja auch schlafen. Naja, also ich für meinen Fall nach Arbeit und Weiterbildung gehe am liebsten mit meinem Arbeitskollegen zusammen ins Fitnessstudio.
Okay.
Nach den ersten 10 Minuten, Viertelstunde, wenn das dann nachher intensiv wird, ist dann nachher der Tag vergangen, dann ist der Kopf frei und
okay. Ja, kann ich bestätigen. Also wenn er abends dann ein bisschen knurrig oder wie auch immer das Labor verlässt, dann weiß ich am nächsten Tag, kommt ein anderer Mensch wieder durch die Tür, was alles weggestemmt hat.
Klar, natürlich. Wolfgang, wie sieht das bei dir aus?
Ja, dann meistens noch ein bisschen weiterarbeiten, entweder nur ein paar Bilder bearbeiten oder irgendwas noch recherchieren. Und wie entspanne ich mich? Ja, ich habe zu Hause ein eigenes Fitnessprogramm, das ich abspule. Ich gehe zweimal in der Woche zum Wing Chun Training, habe da auch ab und an Lehrgänge. Ich bin in der Kampfkunst, in dem Kampfsport seit Jahrzehnten eigentlich verhaftet. Habe zwischendurch eine lange Pause gemacht. Das war ein großer Fehler, das zu tun. Habe nur gearbeitet, also ja, wirklich. Der Sport muss nebenher laufen, ansonsten kann man es mit dem Kopf nicht schaffen. Das ist einfach so. Ich habe, glaube ich, fast 20 Jahre keinen Sport mehr nebenbei gemacht. Davor habe ich 7 Tage die Woche trainiert. Das war so Ende meiner Ausbildungszeit und frage ich zur Bundeswehr oder nicht. Jetzt trainiere ich so ungefähr 4-mal die Woche und das muss einfach sein, um ein bisschen entspannter und relaxter zu sein und einfach so ein bisschen als gleich. Gegengewicht.
Ja, klar.
Und ansonsten in Urlaub fahren, klar, Familie, Kinder.
Und im Urlaub viel Golf spielen.
Enkelkinder im Urlaub Golf spielen, ja, natürlich. Ich komme nur im Urlaub dazu. Also wir haben früher dann schon öfter mal in der Woche oder Mittwochnachmittag oder Freitagnachmittag da versucht zu spielen oder am Wochenende. Aber das ist im Moment aufgrund der Arbeitsleistung, die wir bringen und Familie noch, ich habe 3 Enkelkinder, ist das nicht zu machen. Dann spielen wir im Urlaub Golf und das ist eine wirklich hervorragende Tätigkeit, um sich zu entspannen. Weil auch wenn man jetzt unter der Woche spielen könnte, nach 2 Bahnen ist der Kopf leer, weil man sich einfach so auf seine Koordination konzentrieren muss, durch diesen immer und ewig gemachten Garten läuft. Und ansonsten muss man den Schläger auch wegstellen und das Problem erstmal lösen, das einen auch permanent beschäftigt. Ja, das ist so der Ausgleich. Mhm.
Super, cool. Ja, Benjamin, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich versuche immer noch ein bisschen Zeit mit meiner Frau und meinem Hund zu verbringen, einfach auch ein bisschen an die frische Luft, dass gerade ich auch mit meiner Frau nicht immer nur mich in der Praxis sehe, sondern dass wir so auch noch ein bisschen was Schönes machen. Ansonsten treffe ich mich natürlich auch hin und wieder mit Freunden, versuche immer mal ein bisschen Sport in Form von Laufen oder Ähnlichem zwischendurch zu machen, was mich regelmäßig vom Wolfgang dran erinnert, dass ich mehr machen müsste. Ja, zum Golfen, also das mache ich nicht. Ich habe mal einen Schnupperkurs gemacht und der Trainer hat auch damals gesagt, der hätte noch nie einen Schläger so weit fliegen sehen. Aber da bin ich, glaube ich, nicht so der Talentierteste. Habe auch mal mehrere Jahre Kampfsport gemacht, so Thai-Boxen, was ich jetzt aber auch nicht mehr mache. Und denke, werde mich demnächst mal wieder ein bisschen mehr dem Sport widmen. Aber ansonsten lasse ich es da eher ein bisschen ruhiger angehen.
Bis dahin genießt du Schwerin und Umland mit deinem Hund. Was habt ihr für einen Hund?
So ein Parson Jack Russell, so ein kleines Monster, der jetzt aber auch mittlerweile ein bisschen ruhiger wird, weil er einfach alt wird und das mittlerweile alles ein bisschen entspannter ist, ja.
Ja, super. Ja, vielen, vielen Dank für die spannende Folge. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Wie gesagt, wenn ihr Wünsche, Fragen, Anregungen habt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns gerne an. In Zukunft werden wir noch ein paar Formate für euch vorbereiten, da könnt ihr gespannt bleiben. Und ja, Leute, ja. Vielen Dank.
Wer noch Informationen haben möchte, findet uns alle im Internet.
Social Media sind wir alle vertreten.
Genau, vielleicht nennt ihr die einmal ganz kurz. Wo findet man euch am besten?
Internetseite ist einfach bade.de, nur für Buchstaben, bade-zahntechnik.de. Und wir haben auch einen Blog.
Okay, cool.
Da kann man sich drauf umschauen. Und auf Instagram sind wir.
Und auf Instagram findet ihr uns unter zusammengeschrieben, badezahntechnik.studien.
Okay.
Genau. Auf Facebook sind wir auch unter badezahntechnik zu finden. Ja, also wir sind zum einen in der Altstadt zu finden, in der Burgsee-Galerie oberhalb von Rewe, ganz oben drin, mit dem schönen Blick aufs Schloss. Mhm. Ansonsten unter zahnarzt-gielissen mit Doppel-S in dem Falle.de im Internet. Und Instagram auch auf zahnarzt.gielissen.
Sehr schön, perfekt. Wir werden es alles nochmal verlinken, dann könnt ihr nochmal nachklicken. Dann gehen die Links auch nicht unter. Und ja, bis zum nächsten Mal und vielen Dank nochmal.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Danke. Ciao. Ciao.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir. Folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.